ARD. SWR 2 Forum.
Trump gegen Biden, Amerika nach dem Super Tuesday, am Mikrofon Gregor Papsch. Zwei betagte Männer wollen es nochmal wissen. Donald Trump und Joe Biden treten im November erneut gegeneinander an. Das ist seit heute so gut wie sicher. Trumps einzig verbliebene Konkurrentin aus den eigenen Reihen, Nikki Haley, sie hat eben gerade in einer Pressekonferenz das Handtuch geworfen. Auf der anderen Seite ist Joe Biden gesetzt bei den Demokraten. Die Weichen sind also gestellt für den erneuten Zweikampf. Die Frage ist, wird das eine Kopie von 2020, nur mit vertauschten Rollen und offenem Ausgang? Und die Beteiligten noch einmal 4 Jahre älter, der eine 77, der andere 81. Darüber sprechen wir in dieser Sendung. Und es diskutieren Katrin Klüver-Ashbrook, sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann Stiftung in Berlin. Professor Dr. Britta Waldschmidt-Nelson, Historikerin an der Universität Augsburg, und zugeschaltet aus Washington ist Julia Kastein, unsere dortige ARD-Korrespondentin. Frau Kastein, der Siegeszug von Donald Trump geht weiter. Haben Sie diese doch ungeheure Dominanz in diesem Vorwahlkampf erwartet?
Na, ich habe ehrlich gesagt das fast befürchtet, denn wenn man sich das anguckt über die vergangenen Monate und Jahre schon, ist klar, dass Donald Trump in seiner eigenen Partei und in seiner eigenen Wählerschaft eine doch sehr fanatische, laute Gruppe hat, die ihn unterstützt, komme was da wolle, und die sich Gehör verschafft. Er hat es geschafft, den Griff auf seine Partei nur noch zu vergrößern über die letzten Jahre, auch obwohl sie mit ihm keine Wahlen mehr gewonnen haben. Also so völlig überraschend kommt es jetzt nicht.
Jetzt treffen zwei alte Bekannte aufeinander. Wer hat denn an diesem Super Tuesday besser abgeschnitten? Beide mussten sich ja in den Vorwahlen stellen. Kann man das überhaupt sagen, wer da besser abgeschnitten hat, Biden oder Trump?
Na, da muss man tatsächlich sagen, Biden hat besser abgeschnitten, aber das lag eben daran, dass er keinen wirklich ernstzunehmenden Gegenkandidaten hatte, anders als Donald Trump. Wie ernstzunehmen Nikki Haley jetzt wirklich war am Ende, das ist fraglich, aber sie hat ja immerhin es geschafft, tatsächlich den kleinen Bundesstaat Vermont zu gewinnen. Sie hat es auch geschafft, in anderen Bundesstaaten bis auf 40% ungefähr zu kommen. Nur reicht das eben nicht, um tatsächlich auch genügend Delegierte zu bekommen. Die sind es ja am Ende, die dann den Kandidaten, die Kandidatin bestimmen werden. Bei den Republikanern ist der Nominierungspartei im Juli. Also Biden war überzeugender, aber auch mit Problemen, da werden wir sicher auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber es hat auf jeden Fall für die einzige Herausforderung von Trump, die verbliebene Nikki Haley, nicht gereicht.
Okay, Frau Klüver-Ashbrook, Trump hat schon mal eine Wahl gegen Biden verloren. Trotzdem setzen die Republikaner voll auf diesen Mann. Ist das nicht ein großes Risiko?
Es ist insofern kein Risiko mehr, denn trotz der 4 großen Strafanklagen, die einem Donald Trump ins Haus stehen, trotz der mitunter jetzt eben vom obersten Gericht zu behandelnden Frage nach seiner Immunität bzw. umgekehrt seiner Schuld am Aufruhr des 6. Januar, darum geht es ja dann in dem Strafprozess, um die es bei dieser Immunitätsfrage geht, all diese Dinge scheinen ihm nicht nur seine Anhänger vergeben zu haben, sondern eben gegebenenfalls auch, das ist jetzt die große Frage, was machen die Haley-Wähler in der Republikanischen Partei? Und in diesem Moment oder in diesen Stunden geht es genau darum, Donald Trump hat gesagt, er möchte Einigkeit in der Partei haben, und Nikki Haley hat interessanterweise jetzt eben auf der Pressekonferenz zwar natürlich gesagt, quasi es wäre wichtig, die republikanische Linie zu unterstützen, aber kurz davor halt gemacht, Donald Trump dann quasi wirklich, im Englischen nennt man das Endorsement, aber wirklich zu unterstützen, eine Wahlempfehlung abzugeben. Mhm. Und hat gesagt, er muss ihre Wähler gewinnen. Und das wird für ihn jetzt das hehre Ziel sein. Denn nochmal, bei dieser Wahl ist es so eng. Es ist ein Spiel spitz auf Knopf. 3 bis 5 Millionen amerikanische Wähler werden schlussendlich diese Wahl entscheiden. Und das müsste Trump leisten können in der Wahlmotivation der unabhängigen und unentschlossenen Wähler.
Das heißt, umgekehrt, Biden darf sich nicht unbedingt auf seinen Lieblingsgegner freuen, oder wird Trump es ihm einfach machen, leicht machen?
Das ist eben genau die Frage. 2020 hat das Argument, dass Amerikas Demokratie auf dem Wahlzettel stünde, dass ein Verfall der Institutionen ins Haus stünde, wenn man Trump wählen würde, dass große Fragen der Individualrechte auf dem Wahlzettel stünden, dafür gesorgt, dass die Koalition hinter Joe Biden, und ich betone das immer wieder, die Demokraten in den USA, das sind eine Catch-all-Partei, wie wir hier alle demokratischen Parteien unter ein Dach packen müssen. Westen und dann hätten wir die Demokratische Partei der USA. Diese Koalition hat Herr Biden mit dieser Rhetorik zusammenhalten können und eben vor allen Dingen ganz klar junge Wähler an die Wahlurne motivieren können. Und wie Frau Kastein schon angesprochen haben, da hatte er jetzt an diesem Super Tuesday und auch schon vorher in Michigan einige Probleme. Wenn Herr Biden seine Koalition nicht zusammenhalten kann und Herr Trump wiederum irgendwie seine Partei dann noch vergrößern kann oder seine Gefolgschaft noch vergrößern kann, dann hat Herr Biden ganz, ganz klar ein offenes rechnerisches Problem.
Britta Waldschmidt-Nelson, wir hatten eben noch Verbindungsprobleme, aber jetzt glaube ich, ist sie da am Telefon, richtig?
Ja.
Sie hören mich?
Ja, ich bin da, tut mir leid.
Prima. Okay, dann also am Telefon, Frau Waldschmidt-Nelson. Man fragt sich vor allem ja hier in Europa, warum ist Ex-Präsident Trump, der gleich mehrfach vor Gericht steht und der theoretisch noch vor der Wahl im November als Verbrecher verurteilt werden könnte, immer noch so beliebt bei vielen Amerikanern?
Das ist eine wirklich sehr schwierige Frage, weil auch sehr viele meiner amerikanischen Freunde und darunter sind auch einige Republikaner das selber eigentlich nicht verstehen können und einfach nur mal damit begründen, dass das Land sich derartig polarisiert hat, dass viele denken, naja, auch wenn Donald Trump jetzt nicht der ideale Kandidat ist, er ist verurteilt wegen sexueller Belästigung, er ist verurteilt wegen Steuerhinterziehung und anderer Dinge, dass da ein derartiger Hass gegenüber der Demokratischen Partei besteht, oft auch auf religiösem Fundamentalismus beruhend, ja, dass man sagt, wenn man seine Ziele erreichen will, insbesondere eben ein totales Abtreibungsverbot und ähnliche Sachen wie jetzt gerade in Alabama, wo ja gesagt wurde, auch alle Föten haben jetzt Rechte als Kinder, dann wählen wir Trump no matter what. Und das ist wirklich erschreckend, die Blindheit mancher Menschen da gegenüber der Tatsache, dass hier wirklich ein gegebenenfalls ein verurteilter Straftäter Präsident werden könnte.
Also wenn ich da gleich mal reingrätschen darf, ich glaube, da dürfen wir nicht vergessen, dass tatsächlich viele Amerikaner, viele Wechselwähler, viele republikanische Wähler der Überzeugung sind, dass Trump ein sehr guter und Biden ein schlechter Präsident ist. Und sie machen das vor allen Dingen fest an ihrer wirtschaftlichen Situation. Sie sagen, es ging ihnen in der Trump-Ära wesentlich besser. Ich sage damit nicht, dass das so stimmt. Da gibt es natürlich viele Fakten, die belegen, dass tatsächlich die Wirtschaft heute besser ist. Aber ich glaube, man muss schon dieses Gefühl ernst nehmen. Und ganz ehrlich, als jemand, der hier lebt, wenn ich einkaufen gehe und jetzt inzwischen häufig das Doppelte von dem hinblättern muss, was ich vor ein paar Jahren noch bezahlen musste, kann ich schon verstehen, dass Leute, die nicht auf dem Niveau verdienen wie ich und so privilegiert sind, große Mühe haben, da sich zu überwinden, einem Präsidenten die Stimme zu geben, von dem sie das Gefühl haben, er führt das Land in die völlig falsche Richtung. Also das muss man schon ernst nehmen. Das glaube ich, dass viele Amerikaner eben nicht nur verblendet sind, sondern sich ihre Lebenssituation angucken, ihre Realität und dann sagen, na, früher ging es mir besser. Und den Mann, den ich vielleicht jetzt auch durch die rosarote Brille schon ein bisschen sehe, weil es schon eine Weile her ist und er ja eigentlich auch nicht mehr ganz so präsent ist, wie er schon war, denke, es ist vielleicht auch ganz gut, den nochmal wieder ins Amt zu hieven.
Aber das
Wenn ich dann nur noch mal kurz erwidern kann, ich war ja jetzt gerade selber auch ein Semester noch in Cambridge und mir ist natürlich auch aufgefallen, wie wahnsinnig rapide sich die Lebenshaltungskosten erhöht haben. Das ist wirklich erschreckend, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Aber auf der anderen Seite, was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Leute diese, sage ich jetzt mal, ganze Teuerung, die hohe Inflationsrate, das hat ja alles unter Trump schon begonnen, es wird aber Biden sozusagen angelastet. Und wenn man sich einfach mal ganz nüchtern die wirtschaftliche Bilanz der Biden-Administration anguckt jetzt über die letzten 4 Jahre, ist die eigentlich ziemlich positiv. Die Demokraten schaffen es halt nur nicht, diese Tatsache präsenter zu machen im öffentlichen Diskurs und darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel die Arbeitslosigkeit wieder auf Record low ist, dass die Inflationsrate sich verniedrigt hat, dass es überall auch Fortschritte gibt, ja auch im Bereich Umweltschutz und andere Dinge. Aus meiner Sicht haben die sich auch ein bisschen zu schlecht verkauft während der letzten Jahre.
Aber da sind wir genau beim Punkt, denn die Demokraten argumentieren ihr ganzes Parteileben schon mit Fakten. Und wenn eine Sache Donald Trump wirklich geschafft hat, als Reality-Star, ähnlich wie Ronald Reagan früher als Hollywood-Star, es geht in einem Land, in dem Nachrichtenwerte und Fakten durch das von 1984 abgeschaffte Medienfairnessgesetz und die Privatisierung der Medien, soziale Medien obendrauf, eine Zerrüttung des Bildungssystems führt dazu, dass es keine gemeinsame Faktenbasis in den USA gibt. Und was zählt dann? Gefühle. Und wenn man gegen Gefühle mit Fakten Konflikten kommt, und das wissen wir alle aus unserem eigenen Privatleben oder unseren eigenen Streitereien, da kann man nicht gegen ankommen. Und es ist richtig, Lebensmittel sind in den USA so teuer wie seit 30 Jahren nicht mehr. Selbst wenn die Steuererleichterungen unter Donald Trump dazu geführt haben, dass 2,5 Jahre lang jeder Amerikaner mehr Gehalt, mehr Netto vom Brutto hatte, wie man so schön sagt. Und die Politiken, die aber jetzt Donald Trump quasi in sein Wahlprogramm reinschreibt, Amerikaner schwer belasten werden. Handelspolitik, 500.000 Jobs minus. Migrationspolitik, also diese Deportationspolitik. Dann läuft in der amerikanischen Wirtschaft gar nichts mehr. Und sie sind trotzdem gewählt. Und das sehen wir bei dem New York Times Siena College, bei dieser Umfrage, auf die sich Frau Kastein bezieht. Nämlich, dass ein ganz großer Teil der Amerikaner meint, auch in den politischen, in einzelpolitischen Bereichen würden sie Trump quasi den Support geben, die Unterstützung geben. Das liegt wiederum daran, sie wählen entgegen Gesetz oder könnten sich vorstellen, entgegen Gesetz ihre eigenen Interessen zu wählen. Und das hat wiederum ganz, ganz stark mit Ideologie zu tun und mit einem Drift, einem langsamen, aber einem behenden Drift in eben eine autoritäre Denke, in der nicht mehr klar ist, wie Faktenlagen dann Politik beeinflussen. Und das ist, glaube ich, jetzt als 2016.
Wobei ich jetzt schon weiß, wenn ich jetzt mit republikanischen Wählern genau darüber sprechen würde, dass sie doch dann eigentlich gegen ihre eigenen Interessen wählen, dann wäre das Aufjaulen noch viel größer und sie würden mir vorwerfen, wie elitär und abgehoben ich bin und von ihrer Lebenswelt und ihrer Lebenswirklichkeit auch ein gar nichts verstehe. Ja. Genau. Und ihre Sprache nicht spreche, was ja in dem Fall sogar stimmt. Aber genau. Ja.
So, wollen wir noch mal kurz über Nikki Haley vielleicht sprechen? Mich würde schon interessieren, was passiert denn jetzt eigentlich mit dieser Wählergruppe? Sie hat ja gar nicht, also sie hat natürlich haushoch gegen Donald Trump in allen Bundesstaaten, in denen bisher eben diese Vorwahlen stattgefunden haben, oder in fast allen, bis auf Vermont und Washington, hat Haley gnadenlos verloren, aber sie hat ja dann doch manchmal beachtliche Ergebnisse erzielt, zweistellige, 10, 20, 30%. Wie groß ist diese Wählergruppe hochgerechnet auf die USA und könnte die am Ende eine wichtige Rolle noch spielen?
Also numerisch könnte sie das, wenn sie sich entschließt, bei Joe Biden das Kreuzchen zu machen oder zu Hause zu bleiben. Wenn sie sich entschließt, Trump sich anzuschließen, und wenn ich jetzt diese O-Töne höre, die Frau Kastein jetzt bestimmt auch über Wochen eingefangen hat und wo wir alle sehr genau zuhören, dann würde man meinen, wenn man es nur auf der Basis hört, würde man sagen, naja, das wird ein Erdrutschsieg für Joe Biden, weil sich diese Republikaner in keinem Fall an die Trump'sche Seite stellen werden und dann im Zweifel Joe Biden wählen. Aber sie könnten eben auch sehr, 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 sehr gut und gerne zu Hause bleiben. Denn das ist auch nochmal der Unterschied zu 2020. Mhm. Die Wahlmotivation ist eine ganz andere. Die Energie gerade im Wahlkampf, und jetzt muss man dazu sagen, dass erst beim Super Tuesday für den gesetzten Präsidenten, also für Joe Biden, quasi jetzt erst der Wahlkampf losgeht. Die Rede an die Lage der Nation, zur Lage der Nation, jetzt gerade am Donnerstag kommt. Morgen. Das ist der Startschuss für einen Joe Biden. Aber da muss jetzt eine Energiewelle durchs Land gehen, weil zurzeit tut sie es nicht. Und ich glaube, also wenn ich jetzt eine wettende Frau wäre und Geld darauf setzen würde, könnte ich mir eher vorstellen, dass diese Wähler, es sei denn, ihnen wird klar, worum es hier wirklich geht, nochmal Rettung der Demokratie, dass die dann zu Hause bleiben, beziehungsweise das Kästchen im Wahlzettel freilassen.
Frau Weitschmidt-Nelten.
Ich glaube, genau. Ich wollte dazu noch beitragen. Also ich glaube, es hängt wirklich auch sehr viel noch davon ab, wie der Supreme Court entscheiden wird in diesem Fall der Immunität von Trump oder nicht. Mhm. Denn es gibt ja auch mehrere Umfragen, die zeigen, dass es ja doch, die Zahlen schwanken, aber in manchen Staaten sind es über 40% der Republikaner, die sagen, in dem Moment, wo Trump dann wirklich nicht immun ist und eventuell eine Verurteilung eben wegen der Aufrührereien vom 6. Januar ins Land stehen, dass sie ihn dann nicht wählen würden. Und darin liegt, glaube ich, die Chance, auf die Nikki Haley weiterhin hofft. Ja, deshalb hat sie ja auch genau wie die anderen beiden gesagt, sie hört jetzt nicht auf, sondern sie suspendiert ihre Kampagne. Also ich glaube, in dem Moment und solange das nicht klar ist, wird sie sich auch nicht Trump anschließen, denn dann wird sie eine gewisse Distanz brauchen, um dann noch eine Chance zu haben. Und auf der anderen Seite, das große Problem, was ich sagen wollte, was Joe Biden natürlich hat, ist eben auch der Gaza-Konflikt. Ich habe das ja selber jetzt gerade hautnah mitbekommen in Cambridge, diese ganzen Demonstrationen, bei denen wirklich zu 90% Afroamerikaner beteiligt waren, die da also pro-palästinensische Fahnen schwingend from the river to the sea chantierend über den Campus zogen in Harvard. Und das Problem ist, die Afroamerikaner sind einfach traditionell ja seit Jahrzehnten die treueste und stärkste, sage ich jetzt mal, Unterstützergruppe der Demokraten. Und wenn von denen auch nur 10% zu Hause bleiben und deshalb nicht wählen, dann hat Biden ein massives Problem. Bei den Arab Americans genauso, aber die African Americans sind halt zahlenmäßig noch viel stärker.
Ja, das seine Koalition bröselt. Das ist genau seine
da
Koalition bröselt und das war auch gestern ja auch wieder zu beobachten am Super Tuesday, wo beispielsweise in Minnesota fast 20% der demokratischen Wähler eben nicht für Joe Biden gestimmt haben, sondern ihr Kreuzchen bei uncommitted gemacht haben. Uncommitted, das ist sozusagen, ich lege mich noch nicht fest, aber das ist natürlich gedacht als ein Denkzettel in Richtung Joe Biden. Da geht es eben primär um seine Nahostpolitik und das ist ein Problem. 20% in einem Swing State, da hat er es verloren.
Was wir uns natürlich hier in Europa immer so schwer vorstellen können, ist diese unglaublich der lange Zeitraum, nicht? Bis es im November dann zu den Wahlen erstmal kommt. Jetzt haben wir März und bis dahin kann natürlich auch im Gaza-Krieg noch eine Menge passieren. Also das kann sich auch alles noch drehen. Nochmal zu Nikki Haley ganz kurz. Habe ich Sie da eben richtig verstanden, Frau Waldschmidt-Nelson? Sie hält sich womöglich offen, wieder einzusteigen. Ich habe das vorhin eigentlich nicht so rausgehört. Oder wie geht's den beiden anderen?
Doch, also ich würde sagen, ich habe das auf jeden Fall so verstanden, dass sie sagt, sie suspendiert jetzt ihre Campaign, aber das haben die anderen beiden ja auch ein bisschen gemacht, ja, aber sie ist, sage ich mal, viel glaubwürdiger, alleine auch deshalb schon, weil sie ja 89 Delegiertenstimmen hat und im Vergleich dazu ist es ja total zu vernachlässigen, was Ron DeSantis und der Vivek hatten. Ich glaube, sie hält sich ein Hintertürchen offen, das sollte Donald Trump eben aus juristischen Gründen am Ende des Tages doch nicht antreten können oder vielleicht auch, weil dann irgendwann seine finanziellen Reserven total zusammenbrechen. Man darf ja nicht vergessen, er wurde gerade zur Zahlung einer $500 Milliarden verurteilt, rechtskräftig. Also und das hat gar nichts mal mit diesem 6. Januar zu tun. Das war einfach diese ganze Lügerei und Steuerhinterziehung und sexuelle Konflikte und anderes, was er da in New York hat. Ich glaube, da hält sie sich definitiv ein Türchen offen, um parat zu stehen. Als Alternative sollte Trump am Ende des Tages nicht antreten.
Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das, Frau Kastein? Also ich habe gehört, der Oberste Gerichtshof hat ja gerade dieses Verfahren, in dem es eben um die Immunität geht, erstmal wieder vertagt, oder?
Und, sie hat erstmal hat der Supreme Court entschieden, dass er sich überhaupt mit nein, da gibt es noch kein Urteil. Ja. Es geht darum, dass er sich überhaupt erstmal mit dieser Frage beschäftigen will. Genau. Nachdem vorher ein Berufungsgericht entschieden hatte, dass Donald Trump selbstverständlich zur Verantwortung gezogen werden kann für seine Versuche, das Wahlergebnis zu manipulieren. Er ist ja tatsächlich nicht für das Anzetteln eines Aufstandes am 6. Januar bisher angeklagt. Mhm. Vielleicht ja auch ein Problem, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass sich eben die Ankläger, die Sonderermittler hier sich nicht sicher sind, dass sie da tatsächlich ein Urteil herbeiführen können. Also es geht da um diese Versuche der Wahlmanipulation, um Joe Bidens Sieg noch zu verhindern auf den letzten Drücker. Diese Anhörung, die findet jetzt aber erst in der zweiten Aprilhälfte statt. Dann kommt das Urteil vielleicht im Juni und so verzögert sich alles. Und dieses Verfahren rund um das Thema Wahlmanipulation hier in Washington rutscht dann sehr weit in den späten Wahlkampf, in den Oktober hinein. Eine Verurteilung noch vor dem Wahltag ist damit so gut wie ausgeschlossen.
Und könnte er Geldprobleme kriegen, Frau Klüver-Esch?
Die hat er schon. Also die Geldprobleme hat er schon. Es haben mitunter viele geschmunzelt, als es jetzt darum ging, gerade in der Steueraffäre und aber eben auch in der Anklage der sexuellen Nötigung die entsprechenden Mittel aufzubringen. Was insofern ganz pervers ist, um mal in der Thematik zu bleiben, ist, dass er bislang die Gelder, die auch über Wahlkampfspenden reingekommen sind, genutzt hat, auch offensiv genutzt hat, um seine eigene Verteidigung zu finanzieren. Und die Strafgelder, die jetzt in ihm ins Haus stehen, wegen Steuerhinterziehung in seinem Unternehmen oder beziehungsweise falscher Vermögensdeklaration, die kann er nicht leisten. Und das wird sehr, sehr deutlich. Das ist so ein kleiner Lacher am Rande, aber es ist natürlich schon enorm problematisch. Ich wollte noch mal ganz kurz auf den Punkt von Frau Waldschmidt-Nelson eingehen, nämlich wie könnte das aussehen bei einem Parteitag, wenn ein Donald Trump aus irgendeinem Grund, und übrigens müssen wir das auch bei den Demokraten überlegen, wenn es einen offenen Parteitag gäbe. Und das ist in der Tat sehr, sehr schwierig, weil es ist in der Tat ein langer Wahlkampf, denn jetzt werden die delegierten Zahlen festgelegt durch die Vorwahl, aber die eigentlichen Delegierten, die dann nach Milwaukee fahren oder nach Chicago, die kommen jetzt erst in den Landesparteitagen zum Zuge. Und natürlich werden das auf der Trump-Seite die absoluten Make America Great Again Fanatiker sein, die da hinfahren. Und wir denken nochmal an den Demokratischen Parteitag 68 zurück. Ein offener Parteitag, der auf einmal offen sein musste. Und deswegen freue ich mich auf die Antworten von Frau Welch und Nelson, weil das führte zu wahnsinnigen Szenen, mitunter mit viel Gewalt. Und wir befinden uns in einem Moment, in dem 23% der Amerikaner angeben, sie halten politische Gewalt, wenn es nötig ist, für gerechtfertigt. Man stelle sich ein Auditorium voller MAGA-Menschen, die ganz klar die Mehrheit stellen gegen Frau Haleys Delegierte. Und Frau Haley tritt auf die Bühne. Und übrigens müsste es noch eine Satzungsänderung geben in der Republikanischen Partei. Das wäre alles gar nicht so einfach. Das Drama bliebe hoch. Und Frau Haley würde dann da stehen und sagen, ich bin jetzt eure Kandidatin. Also das sogenannte Pele-Mele, was ich mir da in Milwaukee vorstelle. Also das könnten wirklich abstruse Szenen sein. Und die würden sehr, sehr schwierig werden. Also das Ganze ist noch nicht ausgestanden und es wird in der Zwischenzeit sich eine Atmosphäre im Land entweder festigen oder hochpeitschen, die diese diese Wahlkrönungszeremonien sehr, sehr schwierig machen könnten.
Da war jetzt die Historikerin angesprochen.
Ja, nein, also da stimme ich Ihnen durchaus zu. Also gerade wenn man sich wieder vor Augen führt, was es da für Riots gab, also auch nicht nur in dem Zelt, sondern auch draußen vor dem Delegiertengebäude damals, wäre das zu befürchten. Auf der anderen Seite, es fließt bis dahin, wie wir so sagen, immer so viel Wasser noch den Rhein runter oder in dem Fall den Mississippi, dass man, ich finde das ganz, ganz schwer, jetzt da eine Vorhersage zu machen. Denn es gibt ja auch nicht nur, es sind ja nicht nur diese MAGA-Leute in der Republikanischen Partei. Und ich würde mal sagen, dass vielleicht ein Drittel bis 40% der Republikaner dann doch vielleicht da dagegen halten würden. Allerdings oder dann dafür sorgen würden, dass diese Leute dann gar nicht zugelassen werden, also nicht reingelassen werden oder dass man zumindest Waffenkontrollen oder so durchführt.
Aber jetzt muss ich doch mal fragen.
Das Potenzial für eine Katastrophe ist durchaus gegeben, denn die Leute schrecken zum Teil ja vor nichts zurück. Das hat man ja eben gemerkt am 6. Januar.
Frau Kastell. Aber bevor wir jetzt die Katastrophe heraufbeschwören, was sollte denn dazu führen, dass Nikki Haley sich da hinstellt und sagt, ich bin jetzt eure Kandidatin? Also dem vorausgehen muss ja irgendwas ganz Massives, um Donald Trump zu demontieren oder ihm jegliche Chance zu nehmen oder was auch immer. Und das kann ja eigentlich nur, und auch da muss man ein großes Fragezeichen dran machen, eine Verurteilung sein in einem dieser Strafverfahren. Mhm. Und das wird ja schon allein vom Zeitplan her eher unwahrscheinlich sein.
Ja, genau.
Das einzige Verfahren,
meine Information, genau.
Genau, das jetzt de facto beginnen wird, ist das in New York.
In März.
Da geht es, genau, das ist im März und da geht es, das ist, sagen viele Rechtsexperten hier, das ist die konstruierteste Anklage, die wahrscheinlich am schwierigsten tatsächlich durchzusetzen ist. Da geht es darum, ob Donald Trump etwas als Wahlkampfspende verbucht hat, was eigentlich in Wirklichkeit Schweigegeld war für eine Pornodarstellerin. Mit der er mal eine Affäre hatte. Also das ist alles schwierig und ob das tatsächlich zu einer Verurteilung führt, die dann wiederum so viele republikanische Wähler aufwachen lässt. Also da würde ich, bevor da irgendeiner die Faust ballt und ausholt, würde ich sagen, das sind
noch der ganz grundsätzliche Punkt ist, wir sollten auf europäischer Seite, wenn wir versuchen, uns vorzubereiten auf eine zweite Trump-Amtszeit oder uns auszumalen, wie sieht eine zweite Biden-Amtszeit aus, sollten wir diese Szenarien mitdenken. Aber man sollte nicht darauf kommen, dass es in dieser Art und Weise noch Hoffnung gibt, dass dort alles anders werden könnte. Ja? Und das ist eben der Punkt. Diese Szenarien gehören auf den Tisch gepackt, die gehören mit aller Klarheit gesehen. Aber man solle im besten Fall damit rechnen, dass wir diese Situation haben und aus der Situation, nämlich Trump und Biden, extrapolieren, was das eben für europäische und internationale Spielräume bedeutet.
So, Donald Trump ist ja auf seine Weise. Ja, okay, ganz kurz, Frau Weitsch-Nelson.
Ich wollte nur einmal noch ganz kurz hinzufügen, eben auch so als Historikerin in der Erinnerung an die Wahl damals vom Jahr 2000, wo der Supreme Court auch alle, sag ich mal, in ihn gesetzten Hoffnungen, eine vernünftige, unpolitische Entscheidung zu fällen, in den Wind geschlagen hat, weil er eben eine konservative Mehrheit hatte. Und man darf jetzt nicht vergessen, dass drei der jetzt amtierenden Richter, also Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett, ja alle von Trump ernannt wurden. Ja, dazu gibt es eben drei andere konservative Richter und man hat wirklich nur noch eine sehr kleine liberale Mehrheit. Insofern Ich habe früher immer gedacht, die sind überpolitisch, aber seit der Entscheidung damals über die Entscheidung von Florida hinwegzugehen, ist meine Hoffnung in die Unparteilichkeit des Supreme Courts leider massiv erschüttert worden.
So,
und deshalb weiß man nicht.
Jetzt schauen wir mal auf die nächsten Wochen, wie dieser Wahlkampf, de facto ist es jetzt der Wahlkampf zweier Kandidaten, wie der starten könnte, wie er weitergehen könnte. Wir haben es ja jetzt genug beschrieben. Trump hat eine feste Basis hinter sich, aber er müsste ja wissen, dass das für einen Wahlsieg im November nicht reicht. Erkennen Sie sowas wie eine Strategie bei ihm, die vielleicht irgendwie neu ist? Hat er etwas gelernt aus dem Jahr 2016 oder auch 2020? Hat er sich irgendwie verändert oder ist Trump immer nur der eine Trump, Frau Kastein, weil er gar nicht anders kann?
Nein, ich würde sagen, der Mann war schon immer facettenreich und das ist er nach wie vor. Und ich glaube, er sieht sich jetzt als jemand, der sozusagen der Rächer ist für alle Amerikaner, die erstmal um ihre Wahlstimme, so sieht er das ja, geprellt wurden vor 3 Jahren, weil in Wirklichkeit er ja die Wahl gewonnen und die außerdem von Joe Biden, dem Demokraten, in den Abgrund geführt wurden mit ihrem Land. Mhm. Also ich glaube, da diese Dystopie, die er auch gestern Abend wieder in seiner Siegesrede da gezeigt hat, dass das Land eben im Chaos zu enden droht, dass da fliegerweise Migranten ins Land gebracht würden und allerlei mehr Unsinn. Das zeichnet ja ein sehr düsteres Bild. Ich finde, interessanterweise zeichnet ja auch Joe Biden ein sehr düsteres Bild von dem, was droht, was, wenn Donald Trump kommt. Denn der hat schriftlich mitteilen lassen, die Wahl wäre nun eben zwischen einem Weg nach vorne und auf der anderen Seite dem Chaos, der Spaltung und der Dunkelheit. Also das Gefühlige ähnelt sich irgendwie, aber natürlich die Argumente überhaupt nicht.
Also die Frage ist ja, Frau Klüver-Ashbrook, wird er immer radikaler oder hat er, ja, wird er irgendwie auf die Moderaten zugehen? Also diese, wir haben es eben besprochen, also, die Wählerklientel von Nikki Haley. Wird er da irgendwas unternehmen?
Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aus 2 Gründen. Donald Trump war immer schon radikal, hatte aber eben einen Wattepuffer um sich rum von traditionellen Republikanern, Mark Milley, John Bolton, also ganz viele traditionelle Republikaner. Derer möchte er sich jetzt ganz klar entledigen. Stattdessen hat er an die Seite gestellt in Anführungszeichen, Gänsefüßchen, ein Denkstück über 920 Seiten der Heritage Foundation. Sehr, sehr viele konservative Thinktanks haben darauf eingezahlt. Das ist nicht neu, das hat Ronald Reagan auch gehabt, sonst wäre aus dem Hollywood-Star damals vielleicht eben auch kein Präsident geworden. Aber jetzt gibt es ein Programm. Früher hatte er die Strategen Steve Bannon und Steve Miller, alle Menschen von der dunkelsten Ader, also die Deportationen, die Massendeportationen, das sind alles Programmpunkte, die Steve Miller ihm schon 2016 eingeflüstert hat, um das in Anführungszeichen gemachte Problem an der Südstaatengrenze der USA, um dem Herr zu werden. Aber jetzt ist das Programm doch viel, viel dunkler. Es geht darum, den Staat prinzipiell zu entkernen. Frau Waldschmidt-Nelson hat schon den obersten Gerichtshof angesprochen. 2 oberste Richter dort, konservativ, sind über 70. Die würde man zum Rücktritt bewegen. Dann hätte man dort wieder 2 Richter, die man auf Lebenszeit besetzen könnte. Dann wäre also die Mehrheit der konservativen Richter und nochmal das Abtreibungsverbot ist das, was sich Donald Trump jetzt auf die Fahnen schreibt, eben über diese konservative Umdrehung des obersten Gerichtshofs. Dann die wahnsinnig schnelle Besetzung von Richtern, hat er auch alle schon in der ersten Amtszeit gemacht. Es geht schneller und auf Lebenszeit. Dann die Entkernung der zivilen Bürokratie. Ich habe jedes Kapitel dieser 920 Seiten gelesen. Da geht es um jeden einzelnen bürokratischen Apparat und um jede Bundesbehörde. Alle werden sie entkernt, sodass der Weg freilegt für diese Entscheidungen. Dann überlegt er eben den Insurrection Act zu nutzen. Wir erinnern uns daran, dass General Mark Milley, dem er jetzt selber seine Rachegelüste voll an ihm auslebt, ihn daran gehindert hat, bei den Protesten in Washington und im ganzen Land nach dem Mord an George Floyd, Black Lives Matter, das Militär auf Amerikas Straßen zu setzen. Nein, nein, das soll jetzt wegkommen. Bitte das Militär, bitte die Nationalgarde, bitte alles einsetzen, um Proteste zu unterdrücken. Also wenn das keine autoritären Züge hat, dann weiß ich auch nicht. Aber das sind sind jetzt autoritäre Züge auf Ansage. Die stehen alle schwarz auf weiß im Programm, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Moment,
darf ich aber mal ganz kurz unterbrechen? Dieses Programm mit der Heritage Foundation, das ist natürlich gruselig, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber das ist ja nicht geschrieben im Auftrag oder abgesegnet von Donald Trump. Das ist nicht sein offizielles Programm. Und wie immer bei Donald Trump wissen wir am Ende nicht, was davon er sich rauszieht, nicht morgen schon wieder vergessen hat und dann tatsächlich auch umsetzt.
Und selbst wenn es so wäre, könnte, die Frage ist ja vorbei mit Nelson, lässt sich damit in Amerika eine Wahl gewinnen?
Ja, ganz klar.
Das ist die entscheidende Frage.
Nur ein ganz kurzer Punkt. Die 4, 5 Punkte, die ich jetzt aufgegriffen habe, die hat er sehr wohl wiederholt. Die stehen alle im Programm drin, die hat er selber wiederholt, jetzt über den Wahlkampf. Also das wären die 4, 5 Dinge, die hat er auf Ansage durchgebracht und seine Anhänger wollen das ja auch.
Okay, Frau Waldschmidt-Nelson, kann er damit eine Wahl gewinnen?
Könnte er eventuell schon, ja. Also ich muss da auch Frau Kathleen Klüber-Eschbrock recht geben in ihrer Befürchtung. Ich glaube, dass wenn Donald Trump jetzt eine zweite Amtszeit wirklich tatsächlich bekommen sollte, dann wird die deutlich schrecklicher werden für den Rest der Welt, sage ich jetzt mal ganz offen, als seine erste. Denn erstens kann er dann viel hemmungsloser agieren, weil er ja ohnehin nicht wiedergewählt werden kann. Und zweitens ist er diesmal einfach viel besser vorbereitet. Als er damals gewählt wurde, ich glaube, da hat er selber nicht mit gerechnet und kaum jemand hatte damit gerechnet. Diesmal ist seine Maschinerie ja schon seit Monaten, fast eigentlich seit Jahren, darauf abgezielt, genau wie gerade gesagt wurde, die ganzen Institutionen der Zivilgesellschaft zu entkernen, zu untermauern, seine eigenen getreuesten Gefolgsleute da einzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Demokratie in Amerika gefährdet werden könnte, wenn er diese Wahl gewinnt.
Wenn, aber er hat sie noch nicht. Die zweite Amtszeit, die hat er noch nicht.
Ich bin ja auch vielleicht ein klein bisschen optimistischer als die meisten anderen Leute, vielleicht nicht daran, dass ich vom Grundsatz her ein optimistischer Mensch bin. Ich sehe nicht unbedingt vorprogrammiert, dass es, wenn es zu diesem Rennen kommt zwischen Trump und Biden am Ende, was ich auch für wahrscheinlich halte, dass Trump dann gewinnen wird.
Dann frage ich die Optimistin noch kurz.
Biden gute Chancen hat.
Genau, dann frage ich die Optimistin noch kurz, um genau auf Joe Biden zu sprechen, zu kommen. Er hat ja eben schon mal gegen Trump gewonnen. Er hat sich jetzt Trump als Gegner gewünscht. Was macht ihn so sicher, im Unterschied zu vielen Demokratinnen und Demokraten in den USA, es noch einmal zu schaffen, zumal in seinem Alter?
Ich glaube, er ist der festen Überzeugung, dass keiner der anderen Kandidatinnen, die potenziell vielleicht auf demokratischer Seite zur Verfügung gestanden hätte, einfach das Standing hat, die politische Erfahrung und Stärke, um gegen Trump ankommen zu
glauben,
können.
Glauben das die beiden anderen auch in der Runde?
Also ich glaube, er hatte zwei Dinge. Er konnte nicht signalisieren, dass im Weißen Haus die Lampen ausgehen. Sowohl innenpolitisch, wenn sich alle dann, die Medien, alles konzentriert hätte auf einen Vorwahlkampf. Also dass er quasi ein Sitting Lame Duck gewesen wäre. Und eben auch außenpolitisch. Gaza, Israel, Ukraine. Es konnte nicht so aussehen, als ob die Weltmacht USA quasi schon auf Abruf ist und nur noch einen alten weißen Mann als Placeholder da sitzen hat. Das ging nicht. Und weil das nicht ging, hat ihn die Partei schlussendlich in dem Endschluss unterstützt, quasi nochmal seinen Hut in den Ring zu werfen.
Frau Kastein, man hat den Eindruck, Amerika führt pausenlos Strichliste über Erinnerungslücken, Namensverwechslungen oder gar Stürze auf offener Bühne. Und Donald Trump versäumt natürlich keine Gelegenheit, Biden als schwachen alten Mann zu brandmarken, der Amerika unmöglich weiterführen kann. Damit greift er ja allerdings nur eine Stimmung auf, die viele Amerikaner teilen. Der Mann ist einfach zu alt für das Amt. Merkt er das selber nicht? Trauen Sie ihm das zu?
Also ja, ich fürchte fast, er merkt das tatsächlich selber nicht. Ich fürchte, er hat nicht die Leute um sich rum, die ihm das tatsächlich auch klipp und klar sagen. Ich hätte mir da ehrlich gesagt auch von seiner Frau schon aus Schutz für ihren Mann mehr gewünscht. Ich glaube aber auch, dass es kommt eine Portion, wie bei allen Menschen, die überhaupt mal so weit gekommen sind in ihrer Karriere. Und Präsident zu werden, das war das höchste Ziel für Joe Biden. Das wollte er immer unbedingt. Das hat er nun geschafft. Er kann einfach nicht loslassen. Ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Und dann gibt es auch noch das Thema Kamala Harris, seine ja ein Stück weit designierte Nachfolgerin,
Vizepräsidentin.
Genau, die eben einfach in den letzten 3 Jahren es nicht geschafft hat, sich bei den Amerikanern beliebter zu machen, die vor allem im republikanischen Lager als der große Buhmann gilt. Nikki Haley, die jetzt ausgeschieden hat immer gesagt, eine Stimme für Donald Trump, der die Wahl verlieren wird, ist in Wirklichkeit also eine Stimme für Joe Biden und damit für Kamala Harris. Das war sozusagen die Drohkulisse, die da ständig gezeichnet wurde. Und es stimmt, Kamala Harris konnte nicht viel punkten. Das liegt auch an den Themen, die ihr übergeholfen wurden. Ja. Nicht zuletzt die Grenze und die Migration. Das ist ja schier unlösbar in diesem Land, vor allen Dingen, wenn eigentlich nicht beide Seiten ein Interesse dran haben, es zu lösen. Und das ist der Fall. Also ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum Joe Biden immer noch fest davon überzeugt ist, dass er der Einzige ist, der Trump tatsächlich schlagen kann. Und als Deutsche, als Europäerin kann ich nur sagen, ich hoffe, er hat recht.
Sie hören SWR 2, das Gleich Forum mit dem Thema Trump gegen Biden. Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, Frau Waldschmidt-Nelson. Wir haben nur noch 10 Minuten, aber ich habe noch eine Menge Fragen. Okay, sagen Sie bitte
alles
noch
klar. Kurz. Nur ganz kurz dazu, weil es fiel vorhin einmal der Satz, er kann nicht loslassen. Ja. Ich glaube eigentlich, Joe Biden hat sich ja auch sehr, sehr schwer getan mit dieser Entscheidung, das jetzt weiterzumachen. Er hat das wochenlang überlegt und hin und her diskutiert. Ich glaube eigentlich nicht, dass er nicht loslassen kann, sondern dass er wirklich ehrlich der Überzeugung ist, dass nur er und nicht irgendeiner von den anderen Kandidaten, zum Beispiel Gary Newsom oder Gretchen Whitmer, die hätten auch, da stimme ich ihm zu, keine Chance gehabt gegen Trump. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, es geht ihm nur darum, diese Wahl zu gewinnen. Und dann wird er wahrscheinlich spätestens ein Jahr danach abtreten, sich von seinem Arzt amtsunfähig schreiben lassen und es dann an Kamala Harris übergeben. Und man sieht ja auch jetzt schon, seit dieser Wahlkampf angefangen hat, dass er sich jetzt endlich mal aktiv darum bemüht, Kamala Harris ein paar bessere Themen zu geben und Chancen in der Öffentlichkeit zu punkten, weil wie vorhin schon zu Recht gesagt wurde, dieses Thema Immigration Reform und anderes, was er ihr da am Anfang aufgebracht hat, damit konnte man sich natürlich auch nur unbeliebt machen.
Aber ich glaube, das macht er nur, weil er selber in der entscheidenden Wählerschaft der Afroamerikaner schwächelt und Kamala Harris diejenige ist, die diesen Teil der Koalition für ihn sichern kann. Das ist der Grund, warum sie noch überhaupt da ist. Und anders, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, eine Gretchen Whitmer, wenn sie früh genug dran gekommen wäre, sozusagen, hätte gute Chancen gegen einen Donald Trump.
Die Konkurrenten um das Weiße Haus sind dieselben. Die Welt um sie herum ist es nicht. Die Corona-Pandemie hinterlässt Spuren. Wirtschaftlich geht es den Amerikanern nicht schlecht, das haben wir schon gehört. Aber die Inflation ist spürbar. Dazu Kriege in der Ukraine und in Gaza, zu denen sich Amerika irgendwie verhalten muss. US-Wahlen werden immer im Innern entschieden, heißt es. So war es auch immer. Sie merken schon, ich will nicht nur über Personen reden, sondern ein bisschen am Ende der Sendung schon auch noch über Themen, die möglicherweise im Wahlkampf eine entscheidende Rolle spielen könnten. Was werden die Stichworte sein in diesem Wahlkampf, Frau Kastein?
Ja, also wenn man den Umfragen trauen darf, sind es die Sie gerade genannt haben, nämlich Grenze und Migration vorne an, dann die Wirtschaft natürlich, wie immer. Auf der demokratischen Seite, denke ich, wird eine große Rolle spielen. Das Thema Reproductive Healthcare ist hier die große Überschrift. Da geht es um Abtreibung, aber auch noch mehr. Und das ist ja eigentlich auch das, was den Demokraten jetzt seit dieser Entscheidung des Supreme Court ein Stück weit bei den Wahlen die Ergebnisse gerettet hat. Also es gab ja eben nachdem der Supreme Court das Grundrecht auf Abtreibung gekippt hat, eine große Mobilisierung innerhalb der demokratischen Basis und das hat dazu geführt, dass beispielsweise bei den Wahlen 2022 eben nicht die Republikaner so überzeugend siegen konnten, wie das vorhergesehen waren. Also ich denke, für die Demokraten wird das ein wichtiges Thema bleiben und viele Frauen, die Wechselwählerinnen sind, kann das vielleicht dann tatsächlich auf ihre Seite ziehen.
Frau Klüber-Eschbrook, was meinen Sie?
Ja, ich glaube, Frau Kastein hat es ganz richtig beschrieben. Trump hat weiterhin ein Frauenproblem. Es fällt ihm auch ständig auf die Füße. Wir haben vom obersten Gerichtshof in Alabama eben gehört, dass eben auf einmal Föten die gleichen Rechte wie Kinder haben sollen. Und auf einmal wurde innerhalb von mehreren Tagen sofort zurückgerudert, weil es stellt sich heraus, dass auch republikanische Familien, republikanische Frauen Kinderwünsche haben, die sich eben nur durch In-vitro-Befruchtung realisieren lassen. Und wir haben auch umgekehrt gesehen, auch in Nebenabstimmungen im Bundesstaat Kansas und anderswo, das Recht auf Abtreibung und körperliche Unversehrtheit und individuelle Entscheidungen und. Das stellt sich heraus, finden auch Männer für ihre Frauen gut. Also, dass das ein Problem sein wird, und das ist jetzt ein Problem für die Republikanische Partei, ist einerseits reklamieren zu wollen, ja, mit dieser Umbesetzung des höchsten Gerichts im Lande hat es diese Abtreibungs-, also diese Beschränkungen auf auf das flächendeckende individuelle Recht auf Abtreibung gegeben. Aber umgekehrt streiben das natürlich oder versuchen das Bundesstaaten auf die Spitze zu treiben. Und da entstehen ganz, ganz starke Bruchstellen. Also Donald Trump hat ganz klar ein Problem mit den Frauen aus der Vorstadt. Und wenn er die nicht irgendwie einholt, indem er jetzt versucht zurückzurudern, ich weiß nicht, wie glaubhaft das ist, dann hat er auch selber eben, wie gesagt, Probleme in seiner Koalition, Schwachstellen, die der Gegner aber jetzt eben strategisch ausnutzen muss.
Wobei er ja schon lange sagt, dass man mit dem Thema Abtreibung keine weiteren Wahlen gewinnen kann. Ne? Das hat er ja eigentlich auch schon vor den Midterms gesagt.
Ja. Wie ist das denn? Wie ist denn eigentlich Bidens Bilanz der vergangenen 4 Jahre? Also er könnte sich ja hinstellen und sagen: Hier, schaut her, das habe ich alles bewirkt. Wirtschaftlich geht es Amerika gut, auch wenn die Preise vielleicht noch nicht stimmen. Also gefühlt geht es den Amerikanern vielleicht schlechter, aber das kann man ja vielleicht versuchen zu erklären. Oder es dringt aber irgendwie nicht durch, ist mein Eindruck. Oder gelten vor Wahlen die Missstände?
Ja, darf ich, also wenn ich dazu was sagen darf, also es sind zum Beispiel manche Punkte, wie gesagt, da gab es durchaus Fortschritte, zum Beispiel bei einem Thema und meine beiden Kolleginnen haben das natürlich völlig zu Recht gesagt, das beherrschende Thema ist eben die Einwanderung, eben das Right to Abortion und die Wirtschaft, aber das Thema Umweltschutz, was ja zum Beispiel bei uns hier gerade sehr virulent ist, spielt auch in der amerikanischen Innenpolitik, zumindest bei einer Klientel der Demokraten, eine ganz schöne Rolle und da hat
Biden eigentlich Klientel?
Relativ
viel... Bei den jungen Wählern.
Ja, eben bei den jungen Wählern und den grün angehauchten Wählern, bei den Progressiven, die also zum Beispiel auch eine wichtige Rolle spielten beim Wahlerfolg von Barack Obama. Da sind diese Dinge wichtig und da würde natürlich Trump in eine total andere Richtung gehen. Die Gretchenfrage ist in der Beziehung, wenn es nachher hart auf hart kommt, ob dann die gute Jill Stein, die ja jetzt vorhat anzutreten für die grüne Partei, ob die dann vielleicht zurückziehen würde oder ihre Anhänger auffordern würde, für Joe Biden zu stimmen. Denn wir erinnern uns ja auch damals mit der Wahl von Bush gegen Al Gore. Wenn Ralph Nader damals seinen Leuten gesagt hätte, stimmt für Al Gore, wäre George W. Bush nicht Präsident geworden. Das sind also auch noch Faktoren. Diese Independent Candidates könnten zum Problem werden. Ja, da gibt's ja auch Cornel West, ja, diesen Philosoph und Aktivisten, der also ganz sich jetzt auch gerade im Gaza-Konflikt sehr zu Wort gemeldet hat, der einen Teil der afroamerikanischen Stimmen abziehen könnte. Und ich habe neulich irgendwo sogar gelesen, dass dieser Impfgegner Robert Kennedy Jr., obwohl sich ja seine eigene Familie von ihm distanziert hat, bei Opinion Polls zum Teil bis zu 20% der Stimmen hat, und zwar von beiden Seiten. Also es sind ganz viele noch so unwägbare Faktoren in dieser Wahl.
Und ich denke, man darf Bidens Schwäche nicht unterschätzen. Und ich würde nochmal sagen, es ist nicht nur, dass es den Leuten gefühlt nicht besser geht. Die Rate derjenigen Amerikaner, die 2 oder sogar 3 Jobs haben, ist so hoch wie noch nie. Und viele Leute können sich das Leben, die Lebenshaltungskosten nicht leisten. Das geht, da geht es um Lebensmittel, da geht es auch um die Miete und so weiter. Also vielen Leuten geht es wirklich auch nicht gut in diesem Land, auch wenn die Wirtschaft insgesamt sich gut erholt hat. Das ist ja immer noch ein Unterschied.
Weil die soziale Schere immer weiter aufgeht. Ja, und das sind natürlich Sachen, die schon die Trumpschen Steuerreformen dafür gesorgt haben. Die Reichen werden immer reicher. Ich meine, bei uns ist es ähnlich, aber in Amerika ist es noch viel krasser. Ja, aber das sind Sachen, das kann man eigentlich nicht der Biden-Regierung anlasten, aber die Leute tun es halt.
Ja, aber so war das ja noch nie, dass verstanden wurde, dass Wirtschaftspolitik in der einen Administration sich gegebenenfalls erst in der nächsten Regierung auszahlt. Und das ist, glaube ich, eben nochmal der ganz große strategische Fehler der Demokraten. Selbst wenn man sich als moralischer Mensch sagen würde, dieser Spruch von Michelle Obama, when they go low, we go high, würde man sagen, wunderbar, sehr schön, moralisch, genau richtig. Aber es geht jetzt, und das haben meine beiden Vorrednerinnen auch nochmal eben unterstrichen, es geht jetzt darum, was ist die Gefühlslage im Land? Und wenn man dann wieder mit einem in Anführungszeichen für viele Amerikaner relativ schwammigen Argument zur Demokratierettung kommt und die nicht richtig verstehen, was das dann heißen könnte. Und nochmal, Amerikaner denken immer nach vorne. Die Bilder des 6. Januars, die sind jetzt schon im rückwärtsgerichteten Spiegel oder auch der Straßenproteste und. Wenn sie das im Moment nicht akut fühlen. Und deswegen ist eben dieser Wahlkampf so lang. Da kann noch viel, viel passieren. Wenn diese Dinge wiederkommen, wenn es wieder zu Straßenprotesten kommt, wenn irgendwie etwas in der Richtung wieder aufflammt, wenn die Gaza-Frage noch akuter wird. Wir haben auch bei der Rede um der Annahme von Adam Schiff als in Kalifornien als Kandidat für den Senat gesehen, dass da eben wieder sehr, sehr lautstarke Proteste waren. Wenn sich diese Entwicklungen auf unterschiedliche Art und Weise breit machen, diese Gefühlslage, der Punkt ist, der amerikanische Traum, und das wissen wir seit 2008, in dieser Phase 2008, 2010, die Tatsache, dass die Banken nicht haben zurückzahlen müssen, in Anführungszeichen, was sie am amerikanischen System gebrochen haben, diese Schere weiter aufgegangen ist. Der amerikanische Traum ist ausgeträumt. Der nächsten Generation wird es nicht besser gehen als der Generation ihrer Eltern. Und es gibt einen ganz großen Teil der Bevölkerung, die wollen Rache dafür. Die wollen Blut sehen. Die wollen Blut sehen, in Anführungszeichen, dafür, dass sie das nicht mehr haben können, was ihnen ihr ganzes Leben lang im ganzen nationalen Ethos versprochen worden ist. Mhm. Und das sind die Menschen, die ganz stark bei Donald Trump sind. Und wenn die hochmotiviert sind und in Anführungszeichen noch ein paar mitbringen können, dann wird das so eng wie keine amerikanische Wahl vorher und ganz, ganz gefährlich für die Welt.
Trump gegen Biden, Amerika nach dem Super Tuesday, das war das Thema heute im SWR2-Forum. Es diskutierten die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüber-Eschbrug, die Historikerin Britta Waldschmidt-Nelson und Julia Kastein, ARD-Korrespondentin, zugeschaltet aus Washington. Danke Ihnen dreien für Ihre Argumente und Einschätzungen und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.